Prostituee! Anklage gegen Verteidigung, die Waage der Gerechtigkeit am Balancieren. In diesem Ring aus Worten und Beweisen, wer wird gewinnen? Wer wird siegen?
Bei mir ist Zara und der Stefan. Das Duell Strafverteidiger gegen Staatsanwältin. Und ich habe jetzt gedacht, dass es ein bisschen harmonischer wird. Wir trinken vorher Alkohol das Mal. Aber die zwei weigern sich, mit mir Alkohol zu trinken. Dann sind sie jetzt nicht mehr so fit im Kopf. Gut, also, Sarah, hast du, heute habe ich ja gedacht, dass wir mal über das Gewissen reden.
Meine Frage an Stefan wäre, wenn du für einen Täter, wir nehmen jetzt einfach als Beispiel den Werner Ferrari, jemanden, wo wir nicht mehr irgendwie über Schuld und Unschuld diskutieren, sondern wir nehmen jetzt ihn. Aufgrund von formellen Verfahrensfehlern einen Freispruch erwirken könntest, und du würdest es natürlich auch machen, weil das ist ja deine Pflicht im Rechtsstaat, wie würdest du dich dann dabei fühlen?
Kannst du vielleicht noch ganz schnell erklären, wer der Werner Ferrari ist?
Ich wollte einfach möglichst einen gruseligen Täter nehmen, um das so ein bisschen grafisch untermalen, was ich meine. Er hat in den 80er Jahren mehrere Kinder umgebracht. Ich glaube, es ist niemand mehr irgendwie der Meinung, dass er das nicht gemacht hat. Und wir wissen eigentlich bis heute nicht, wie viele Kinder er auf dem Gewissen hat.
Also die Frage von dir ist total spekulativ. Artikel 141 Absatz 2 erlaubt ja alle rechtsfriedigen Beweise grundsätzlich zu verwerten. Also das, was du sagst, ist in der Schweiz ähnlich realistisch, wie wenn morgen wir eine Welt hat, wo Gravitationskräfte außer Kraft gesetzt werden oder die Sonne nicht mehr aufgeht. Das ist weit wahrscheinlicher, dass Nathalie Rickli und ich kriminal-sozialpolitisch 100% konvergieren, als das passiert. Einfach das mal vorausgesetzt.
Du hast wieso noch nie ein Kapitalverbrechen gehabt, wo es war und du einen Freispruch bekommen hast. Das hast du noch nie gehabt.
Was heisst gsi und was ist ein Freispruch? Wenn du sagst, wir haben absolut unverwertbare Beweismethoden, also zum Beispiel, es wäre mit Folter, hat man es gehabt, dann wissen wir ja nicht, ob es wahr ist. Es gibt gute Gründe, dass wir das verbringen. Vielleicht hast du das, ich habe keinen Platz im kosmischen Exil, wo ich auf der Erde noch runterschaue und sage und weiss, was passiert ist. Ich habe den Witz vom Rechtsstaat, dass wir vor einem Verfahren nicht wissen, was passiert ist und erst das Verfahren feststellt, was wahr ist und unwahr ist. Wir wissen viel weniger, was wahr ist und unwahr ist. Die Realität ist die, wenn man dem Ferrari nur mit der Daumenschraube, mit der eisernen Jungfrau könnte nachweisen, dass er das gemacht hat, dann, nein, Sarah, jetzt musst du fertig hören, musst nicht die Augen verdrehen, dann haben wir in den Hexenprozessen im Mittelalter gelernt, dass das keine gute Idee ist und nicht die Wahrheit.
Wir haben jetzt DNA. Wir gehen von DNA aus, Stefan.
Und dann was? Sag mir ganz konkret, was eine Art von Verfahrensfehler, dass jemand in der Schweiz könnte freigesprochen werden, wenn es ihm sicher bewiesen ist. Das gibt es nicht. Okay. Es ist eine Fiktion.
Gut, dann sagen wir es anders.
Jetzt werde ich fertig reden. Also ich hatte einen Fall. BG 6B9182121. Ein Indizienprozess.
Du kannst sogar die Nummer auswählen.
Nein, ich habe es aufgeschrieben. Weil es ist ein wichtiger Fall. Es ist ein Indizienprozess. Der hat gravierendste Verfahrensmängel. Unter anderem ungenügende Verteidigung. Die Verteidigerin ist der Klient 4 Jahre nicht in die Kiste besuchen. Ich habe ungenügende Verteidigung geltend gemacht. Er ist nicht vorbereitet in die erste Einvernahme. Ich war der Meinung, einfach nur, dass man sieht, wo wir stehen in der Schweiz mit Verfahrensfehlern. Ich habe noch ganz viele andere Verfahrensfehler gehabt. Ich war der Meinung, der ganze Fall ist nicht verwertbar dabei. Es müsste Return to Start entweder einstellen oder Return to Start. Was hat das Bundesgericht gemacht? Hat am Schluss 19 Jahre gegeben. Obwohl gravierendste Verfahrensfälle sind, sind wir gespannt, was Straßburg sagt dazu. Das ist die Realität. Das, was du sagst, das gibt es nicht. Das
also
ist
gut.
Ein fiktives
also
Beispiel.
Gut.
Ich will dir etwas sagen. Was, wenn du darauf anspielst, ob ich einen Klumpfuss im Turnschuh habe und ob ich alle Mandate durchziehe oder im Mandat auch mal ablehne, weil ich irgendwie nicht ein gutes Gefühl habe. Selbstverständlich, wenn ich in einem Fall innen, aus irgendeinem Grund, wenn es klemmt, also beispielsweise, ich kann die Interessen nicht wahrnehmen. aus irgendeinem Grund, dann bin ich verpflichtet aus dem Anwaltsrecht. Das machen die Anwälte nicht. Aber ich bin verpflichtet, weil in einem persönlichen Interessenskonflikt bin, das Mandat niederzulegen. Wenn ich hinter einem Mandat nicht stand, dann führe ich es nicht. Ich zwinge auch keine Mitarbeiter bei uns im Büro, irgendwelche Mandate zu führen, wenn sie nicht dahinter stehen. Sie müssen wohl konsequent einseitig verteidigen, sonst können sie nicht ins Strafverteidigungsbüro. Wenn das geil ist, kann jemand zu uns, der angestellt ist, zu mir sagen, ich will den Fall nicht führen. Muss man es nicht einmal begründen, sagen, führst du Fall nicht. Und ich möchte das noch sagen, ich habe ein paar Mandate in diesen 20 Jahren niedergelegt. Und weißt du, was das Interessante ist? Ich habe selten im Strafrecht gemacht. Wo ich Mandate habe niedergelegt habe, früher habe ich noch, ich mache Familienrecht noch Mediationen und Kinderanwalt. Und früher bin ich Parteivertreter gewesen. Und dort habe ich echt ethische Dilemma gehabt. Weil ich ständig Leute bei mir im Büro gehabt, die gesagt haben, es geht mir um die Kinder und das Kind, so am Schluss ist es um Stutz und Drach gegangen. Das hat mir echte Gewissenskonflikte gegeben. Wegen dem bin ich auch in hunderte, nicht hunderte, aber in dutzende Stunden von Supervision. Dort habe ich viel Gewissenskonflikte gehabt. Im Strafrecht konsequent einseitig herstehen, an sich. Das ist für mich ausserhalb von jeder Frage, dass es das Recht gibt. Und wenn ich an das glaube, dann kann ich grundsätzlich herstehen. Und im Einzelfall kann es geben, dass es klemmt. Und meistens hat es etwas mit mir zu tun. Und gar nicht so mit dem Fall.
Also gut, du bist sehr ehrenhaft, was du da erzählst. Finde ich auch gut. Aber du probierst natürlich einfach, dass mein Beispiel
fiktiv
ist. Darum komme ich jetzt mit einem besseren. Ich habe ja so eine ungesunde Obsession mit dem O.J. Simpson-Fall. Der ist ja jetzt gestorben, Gott hab ihn selig. Und jetzt sagen wir mal ein anderes Beispiel. Du bist Verteidiger im O.J. Simpson-Fall.
Das und ist kommt in den USA.
Ja, jetzt machen wir aber mal das Beispiel. Nein. Ich wollte jetzt einfach mal das Beispiel. Ich wollte mal wissen, wie
sag
du dich
Fall,
fühlst.
Sag mir
wie
Fall
du
von
dich
Schweiz.
Fühlst, wenn du im O.J. Simpson-Fall einer der Verteidiger gewesen wärst. Wie würdest du dich da dabei fühlen? Das ist doch nicht so schwierig. Ich kann dir das auch beantworten.
Nein, ich kann es dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, ich kenne das Aktenmaterial nicht. Schau, ich kann dir einfach etwas sagen. Ich kann dir etwas sagen. Es gibt Straffälle, wo es Verurteilungen gibt. Und ich kann, also auch wegen Kapitalverbrechen, und ich schaue die Akten an, und ich sehe die Akten und habe das Gefühl, also wenn es eine Wahrheit gibt, das ist ja noch eine, das ist eine philosophische Frage. Aber jetzt einfach für den Alltagsverstand, wenn wir davon ausgehen, es gibt einen binären Code, jemand hat eine Tat gemacht oder hat nicht eine Tat gemacht, und ich lese die Akten, dort gibt es die Situation, dass ich das Gefühl habe, 93, 94, 95, 96, 97% ist es so. Aber es gibt eine Restchance, dass es anders ist. Und ich konzentriere mich auf die Restchance. Wenn ich 100% überzeugt bin, dass jemand etwas gemacht hat, 100% überzogen bin und es mir jemand auch sagt, und es geht um das Kapitalverbrechen, würde ich meinem Klient sagen, hört mal, ich bin nicht mehr richtig, weil meine Körpersprache wird vor Gericht etwas anderes sagen als meine Verbale. Dann halte ich es für einen Kunstfehler, wenn ich einen Standpunkt vor Gericht muss vertreten, den ich überhaupt gar nicht daran glaube, halte ich es für einen Kunstfehler, für das weiterzumachen. Ich muss am Schluss von meinem Standpunkt überzeugt sein und das, was ich vor Gericht sage, halte ich juristisch für plausibel.
Aber das ist doch eine Katastrophe, weil die sicher Schuldigen brauchen ja einen Verteidiger.
Ja, natürlich, aber was heisst sicher Schuldigen? Du weisst nie sicher, ob jemand etwas gemacht hat.
Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, ich habe den umgelegt, dann vertrittst du ihn nicht. Wenn er sagt, ich will aber sagen, ich sehe es nicht
dann,
sein,
dann
braucht doch einen Verteidiger. Dann,
ja, der braucht absolut Anspruch für einen Verteidiger. Und dann würde ich ihm mit Tendenz sagen, schaut, ich kann die Akten mit dieser Information vielleicht nicht mehr genug anschauen auf die entlastenden Gesichtspunkte. Sagt doch das an einem anderen Anwalt nicht, dass ich nicht mit der Tatsache unten entlastend kann lesen.
Stefan, wie gehst du denn aus dem Mandat raus?
Ja, dann das jetzt Mandat nicht legen.
Ja, aber wie machst du denn das, dass das nicht irgendwie verräterisch wirkt und als Klientenverrat?
Ich verteidige RXY nicht. Ich kann eine wirksame Verteidigung nicht sicherstellen.
Das finde ich nicht gut.
Was findest du nicht gut?
Dass man dann einfach sagt, ja, nein. Also
nein, ich muss das Bestmögliche für meinen Klienten rausholen. Ich schulde meinem Klienten absolut Loyalität durch alle Böden durch. Und wenn ich das Gefühl habe, der Duri ist die bessere Besetzung im konkreten Einzelfall, habe ich die heilige Pflicht, das Mandat niederzulegen.
Weil der Duri nicht die ethischen, gleich höheren
Grundsätze hat? Nein, nicht, weil der Duri nicht die ethischen... Nein, es geht nicht um, ob der Duri die nicht die gleich höheren ethischen Grundsätze hat. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, aus irgendeinem Grund, weil ich eine Information habe, die mir schadet, weil irgend... und ich das Gefühl habe, ich kann mit dem Informationsstand, den ich habe, oder mit der Person, die ich in dem Moment bin, nicht das Bestmögliche für meinen Klienten, er hat einen anderen Anwalt, der das besser kann, dann muss ich aus dem Mandat. Dann
ich finde das inkonsequent.
Wieso?
Weil man muss doch, wenn ich
nein, zu dir komme... Nein, er braucht den Best.
Ja, aber
und ich bin's
dann
in
das dem heißt ja dann der Nächste das Gleiche. Wenn ich jetzt zu jemandem angehe und sage, ich habe den umgebracht, ich gebe das nicht zu.
Also,
und ich
Sarah, will jetzt Sarah, denken, es, Sarah, es ich, ist, du das ist es nein, ist ein fiktives Beispiel. Es wird
das
nie, nein, es sagt dir nie jemand intern, ich habe jemanden umgebracht und verteidige mich auf Freispruch, weil die Leute genau wissen, dass, dass der Anwalt, der diese Information hat, in der nonverbalen Körpersprache etwas anderes sagt als verbal. Die Leute sagen dir dort, ich habe ihn nicht umgebracht. Das ist meine absolute Erfahrung. Es gibt bei Drogendelikt, dass dir jemand sagt, und ich habe noch 500 Gramm mehr verdockt. Ich habe es noch nie bei einem Kapitalverbrechen erlebt und ich vertrete ganz viel Verdacht auf Kapitalverbrechen. Ich habe noch nie erlebt, dass mir ein Mann sagt, ich habe die Frau der Vergewaltigung, aber verteidige mich auf Freispruch. Das habe ich noch nie erlebt.
Von denen Verteidigern machen, wenn du dann das Mandat
nicht nein, aber ich kann so bei allen Verteidigerkollegen von mir sagen, sie erleben es nicht. Und ich lerne mehrere Learning Communities von der erfahrensten Fachwelt. Das ist einfach fiktiv. Die Beispiele aus dem Film sind wirklich fiktiv, sie haben nichts mit der Realität zu tun.
Findest du aber problematisch, dass man die Haltung hat?
Nein, ich habe die Haltung. Nein, Sarah, aber lass doch zu. Ich habe die Haltung, dass jemand den besten Verteidiger braucht. Und wenn ich einen persönlichen Interessenskonflikt habe, bin ich nicht mehr der beste Verteidiger. Das ist meine Haltung.
Aber du solltest dich mal hinterfragen, dass die Position, die du jetzt so klar vertrittst, dass das allenfalls in deinen Mandatsgesprächen beeinflusst und das dann auch zusammen aber mit dem Klienten tangiert.
Kann sein. Aber du musst, jeder hat eine bestimmte Bandbreite, wo er sich drin bewegt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich die entlastenden Momente aus den Akten herausfische und natürlich selbstverständlich im sehr engen Dialog mit dem Klienten, dass ich in dem Moment von diesem Standpunkt muss überzeugt sein, dass ich den für möglich halte, nicht für sicher.
Aber Stefan, was du ein bisschen unterschlägst, es kann auch sein, dass dir der Klient gegenüber etwas zugesteht, im Übrigen auch gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, wo vielleicht gar nicht stimmt.
Das kann sein. Aber das ist dann noch ein anderes Thema. Aber dann zweifle ich, wieder daran, dass sich etwas ereignet hat, wenn ich 100%, ich rede von 100, nicht von 99,
1%. Ja, aber wem bist du 100% sicher?
Es gibt Situationen, also ich kann es dir jetzt aus einem familienrechtlichen Beispiel sagen. Es gibt Situationen, wo ich gemerkt habe, und zwar bei Männern und bei Frauen, es wird ein Kind zwar vorgeschoben und es ist wirklich, geht nur noch um etwas anderes und gar nicht um die Sorge um die Kinder. Und in dem Moment habe ich wie gemerkt, bei der Vertretung, also ich kann es nur dort sagen, im Strafrecht habe ich es einfach noch nie erlebt, dass es so eine Divergenz gibt, wo ich sage, es ist gar nichts anderes da. In dem Moment merke ich, du kannst nicht mehr glaubwürdig herstehen, du hast den Power nicht. Und ich finde, weil man das Recht auf konsequente einseitige Verteidigung hat, hat jede beschuldigte Person das Anrecht auf einen Verteidiger, der den Power hat. Und der Power heisst, dass ich ein Stück weit an den Standpunkt, den ich vertrete, zumindest muss für möglich halten und für juristisch plausibel. Wenn ich das nicht habe, dass ich es juristisch für komplett unplausibel halte, bin ich nicht mehr richtig. Ich muss an das Argument, das ich bringe, nicht glauben im Sinn religiös, aber ich muss das für plausibel
halten. Aber was du mit deiner apodiktischen Einstellung auch unterschlägst, ist, dass das ja ein Prozess ist mit diesen beschuldigten Personen. Er kann schon bei dir kommen und sagen, okay, ich habe die Frau umgebracht, aber ich mag es jetzt nicht zugeben. Aber es ist ja dann auch Teil des Prozesses, den Klienten auf eine realistische Ebene
zu bringen. Duri, ich rede ja nicht davon, die Frage von der Sarah war extrem zugespitzt, es war so die Partyfrage. Ich rede nicht davon, und das ist ja gut, dass sie mir die hier stellt, ich rede nicht davon, dass man nicht mit Klienten in monatelange Prozesse soll und mit ihnen das Zeug ausjassen muss. Selbstverständlich muss man das, und es ist auch ambivalent, und für die Ambivalenz bin ich Sounding Board. Und dort kann es natürlich sein, dass mir jemand sagt, ich werde gleich auf Freispruch verteidigen, aber ich habe das Deck, das kann alles sein. Die Gespräche, die muss ich führen.
So aber, verstehen es ganz anders, Stefan. So sind wir wieder, glaube ich, auf der gleichen Ebene. Aber weißt du, es vorher derart apodiktisch
gesagt. Nein, ich rede vom sorry, das ist, bin ich so undifferenziert, vielleicht auch zu schnell gewesen. Es geht mir darum, dass wenn ich am Schluss von einem, also ich sage es als Beispiel, ich habe einen Verteidigerkollegen, der hat gesehen, dass er bei Buben, die missbraucht wurden von einem Beschuldigten, dass er die auf Freispruch erzählen kann. Dann hat er ihm vorgeschwärmt, dass er immer nach Ungarn auf einen Bubenstrich geht und wie gerne die Buben das dort haben. Und dann hat der Verteidigerkollege von mir gesagt, schaut, wir haben gute Chancen für einen Freispruch hier. Und mit dieser Information merke ich, dass mir der Punch irgendwo ausgeht. Es fährt einfach klemmen. Ich würde euch raten, macht den Anwalt zu wechseln.
Aber das ist doch nicht die Lösung, dass man einfach immer einen anderen Anwalt...
Doch, wenn du operiert wirst, wenn du operiert wirst, im Intimbereich beispielsweise, oder eine Herzoperation, dann musst du ein absolut intaktes Vertrauensverhältnis haben zum Arzt. Und so ist es auch bei der Advokatur. Du musst mit deinem Anwalt, das heisst nicht, dass man sich heiraten muss, aber es braucht eine Art professionelle Nähe. Das heisst, die berühmte Chemie muss stimmen. Und wenn das, ich bin nicht am Ort, das Gefühl, ich muss mit jedem von meinen Klienten gerne ein Bier trinken. Überhaupt nicht. Das mache ich auch selten mit einem Klienten ein Bier trinken im Übrigen. Aber wenn ich gegen Klienten einen inneren Widerstand und eine Aversion bekomme, dann bin ich nicht mehr die richtige Besetzung.
Aber es gibt einfach Leute, gegen die wird jeder einen inneren...
Nein.
Wenn jemand der Peter Scully, der Kindsmissbräucher... Oh. Ich meine, da wird jeder
gegen den eine Aversion entwickeln. Das habe ich früher auch gemeint. Ich kann dir etwas sagen. Einer von diesen Klienten, den ich persönlich habe, das hat mich echt irritiert, den ich am liebsten hatte, persönlich, der mir wirklich sympathisch war. Das war ein Drogendealer, der, wenn die Leute nicht geliefert haben, hat er die gefoltert. Es ist wirklich... Der hat Daten, das ist wirklich etwas, was mich beschäftigt hat.
Du findest niemanden, wo jemand, der Kind foltert, noch irgendwie findet? Nein, oh, wahrscheinlich noch ein Gemögiger,
der vertritt nicht ein Gemögiger, aber du musst zu einem Klienten, der etwas ganz Schlimmes hat, macht du einen Klienten, der wirklich in Massnahmenvollzug vertritt. Viele von denen, die in der Verwahrung waren. Und ich habe Klienten, die Sachen gemacht haben, die mir, wenn ich die Akten lese, wirklich kehrt. Und für mich ist das Entscheidende, kann ich so, wenn ich jetzt vis-à-vis hocke wie zu dir, kann ich irgendeine Art von einer Beziehung zu diesem Menschen herstellen? Und es ist erstaunlich, und die Erfahrung machen fast alle Strafverteidiger, dass der Beziehungsaspekt von irgendeinem Beziehungsaspekt recht stark entkoppelt ist von der vorgeworfenen Tat. Es ist einfach etwas anderes. Ich habe wirklich Klienten, ich sage es dir ganz ehrlich, die mir auf den Sack gehen, die irgendeine Bagatelle gemacht haben. Und ich habe Klienten, die schlimme Tatvorwürfe machen, die ich wirklich gerne habe. Und die haben auch irgendeine Seite, jeder Mensch hat irgendwo Seiten, in wo es sich lohnt, ihn gerne zu haben. Jeder. Und dort musst du irgendwo andocken. Ich glaube, dass jeder, wie jeder Topf einen Deckel findet, so glaube ich, dass jeder Klient einen passenden Anwalt findet. Du hast Recht auf den.
Also ich fühle meine Moderatorenrolle ganz schlecht aus, weil wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten in der Zeit und wir sind wieder bei einem Stefanschen Monolog. Aber ich kann es gerne laufen lassen, weil das ist eine super spannende Frage. Lass mich jetzt gerade dort noch mal einhaken. Du sagst, der Fall Werner Ferrari, dass der freikommt, wäre im Schweizer System nicht realistisch.
Nein, weil wir ja nicht...
Bin ich bei dir. Ich wollte nur schnell das
Fest... Das war ein Beispiel.
Ja, aber...
Nein, jetzt wartet doch schnell. Bitte wartet schnell. Jetzt, welche Verantwortung soll denn das Strafverfolgungssystem können tragen bei Versäumnis oder Fehler in den Ermittlungen? Wo würdest du sagen, wäre es eine richtige Regelung?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht, was du meinst.
Wir haben ja heute ist quasi alles Heilbares, außer man wird nicht belehrt am Anfang von einer Einvernahme, aber das wird bei einem entsprechenden Fall auch noch gekehrt. Aber wo sagst du, wo sind Versäumnisse derart? Du hast vorhin im Fall genannt, BG, weiss ich wie viel, wo du sagst, jetzt sind Versäumnisse derart krass, zurück auf Start. Aber was wäre denn eine gerechte Regelung anstelle vom heutigen 141?
Turi, jetzt werde ich schnell etwas sagen. Du hast gesagt, du bist Moderatorenrolle. Wir haben gesagt, aber das Gewissen. Ich will Zara jetzt auch noch
etwas. Das kannst du nicht. Nein, das machen wir in einem nächsten Podcast.
Aber jetzt ganz im Ernst. Du willst doch jetzt nicht am Schluss von dieser Folge noch mehr eine alternative StPO entwerfen. Ich kann doch dir die Frage nicht in drei Sätzen beantworten mit der formellen und mit der materiellen Gerechtigkeit. Das ist der Fahrensfinesse. Das ist einfach zu komplex. Sorry, aber über das reden wir ein anderes Mal.
Was meinst du, Sarah? Lassen wir ihn springen oder beharren wir auf eine Antwort?
Es ist ein Mensch, der uns als Hobbys liste. Also, wir lassen ihn jetzt den Punkt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.